Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Jochen Siegert.
KI-Suche killt deinen Traffic. ChatGPT, AI-Overviews und Co. KI verändert, wie Menschen suchen und wie sichtbar deine Marke ist. Für Banken und Finanzdienstleister heißt das, wer bei generativen KI-Antworten nicht erscheint, verliert Sichtbarkeit, Vertrauen und Leads. KKP zeigt CMOs, wie sie jetzt Präsenz in der KI-Suche aufbauen und verteidigen. Jetzt Termin buchen und AI Visibility sichern unter www.koschklingperformance.de/AI-Search.
Hallo, herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir haben mal wieder das Thema digitale Euro auf der Agenda. Und zwar haben wir uns auch intern im Team mal diskutiert, wir sollten mal wieder ein Update machen. Der letzte Podcast war mit mir Ende 23. Der hieß damals alles, was zum digitalen Euro wissen musst. Vieles der Punkte sind da noch aktuell, aber natürlich seit 23 bis 25 ist sehr viel Zeit vergangen und auch sehr viel passiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, mach nicht ich den Podcast als Erklärbär, sondern ich hole mir jemand Drittes rein, der das Ganze nochmal mit uns hier diskutiert und mit mir, nämlich Enrico Köhler von Adesso. Bevor ich den Enrico gleich frage, was er macht und was Adesso ist, nochmal ein Hinweis auf den alten Podcast, der im Grunde die Basics diskutiert. Was wir jetzt als Geben voraussetzen in diesem Podcast. Also wir fangen jetzt nicht nochmal an und erklären, wie der Podcast, wie der Digital Euro funktioniert, sondern setzen das voraus. Wer das nicht gehört hat, vielleicht jetzt Pause drücken und den anderen Podcast hört und dann zurückkehren. Also das als, als Grundvoraussetzung. Und deswegen jetzt mal nach vorne schauend, freue ich mich, den Enrico zu haben. Hallo Enrico, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Jochen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ich bin ein regelmäßiger Stammhörer von Payments und Banking und das wird jetzt mein erster Podcast sein.
Ja, und du warst ja auch auf der BEX vertreten, also von daher auch so ein bisschen im Payment Banking Universum ein bisschen aktiver. Aber stell dich doch nochmal kurz vor für die jetzt nicht bei der BEX waren und dich da kennengelernt haben. Wer bist du, was machst du und was machst du bei Adesso und was macht Adesso?
Ja, mein Name ist Enrico Köhler, ich bin 45 Jahre alt und jetzt seit nunmehr über 20 Jahren schon in der Payment-Branche unterwegs. Ursprünglich mal angefangen auf Bankseite, habe Unternehmenskunden betreut, habe dort den Zahlungsverkehr zentral betreut von größeren Unternehmen und bin dann seit über 10 Jahren jetzt auch in der Beratung, seinerzeit angefangen bei Entity Data über PPI, dann zur Randstad Digital und inzwischen bin ich bei der Kiwi Consulting. Wir sind eine 100%ige Tochter im Adesso-Universum und ja, Kiwi Consulting, uns zeichnet aus, unsere Kunden sind öffentliche Auftraggeber, Banken und wir sind spezialisiert in dem Feld auf Wertpapiere und Payments natürlich, also meine Kernkompetenz. Unser größter Kunde, muss man sagen, ist die Bundesbank. Dort haben wir langfristige Rahmenverträge zum Tage-2-Services zum Beispiel oder zum Z4, wo wir auch Betrieb mit unterstützen. Genau. Was ist meine Aufgabe? Ich bin dafür zuständig, abseits der Bundesbank für die Adesso das Thema Payments voranzutreiben und aufzubauen. Also das heißt, ich werde in Zukunft sozusagen das Competence Center leiten, zusammen mit einem Kollegen auf Adesso-Seite. Und wir bringen das Business Consulting für die gesamte Gruppe im Endeffekt nach vorne in unterschiedlichen Themenfeldern.
Du hast, oder was mir auch aufgefallen ist, du hast auf der Adesso-Webseite jetzt seit, weiß nicht, einem Dreivierteljahr oder Jahr eine Reihe gestartet zum digitalen Euro mit verschiedenen Ansatzpunkten. Insofern, das sollte man auch in die Shownotes mal reinbringen, dass man dann auch das nochmal lesen kann, dass auch quasi Basics auch nochmal zusammenfasst, also wie der alte Podcast, den ich machte. Aber lass uns insofern vielleicht darauf aufsetzen, und gucken, wo und wie ist der digitale Euro in der Entwicklung. Und ich habe vor allem im Vorfeld mit dir diskutiert, lass uns auch vielleicht mal schauen, wie andere Länder digitale Zentralbankwährung gemacht haben, beziehungsweise machen. Also da gibt es ja auch schon Ansätze in China, in den Bahamas, in Schweden hast du mich auch was gebracht, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht auf dem Radar gehabt. Und dann quasi die Kurve zu bekommen zum digitalen Euro, was da der Status ist und wie es da weitergeht. Aber lass uns vielleicht da jetzt schon mal reingehen. Wie sind denn die Benchmarks, die schon live sind? Also wir wissen ja, in China und in Bahamas ist schon digitales Zentralbankgeld live. Und du hast auch schon ein paar Zahlen mitgebracht aus China, die auch ich noch gar nicht wusste. Also von daher finde ich es sehr spannend, mal zu schauen, wie da die Traktion ist, weil wir haben ja eine große Elefant im Raum, wo es immer heißt, naja, der digitale Euro stiftet keinen Mehrwert und braucht keinen Mensch. Da ist ja im Moment das Lobbying sehr stark. Insofern gucken wir doch mal, wie bei anderen Ländern das ist und auch, warum die Schweden, obwohl ja die auch sehr erfolgreich das Swish haben, sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber insofern erst noch mal, vielleicht fangen wir an mit China. Wie ist denn da der letzte Status von der digitalen Zentralbankwährung?
Genau, also ich habe in Vorbereitung für den Podcast da tatsächlich nochmal drauf geschaut und auch einen Vergleich mal gemacht. Also in China gilt der E-Yuan als gesetzliches Zahlungsmittel, muss ich aber behaupten, gegen halt die absoluten privaten Player am Markt, also einmal WeChat Pay und Alipay, die beide tatsächlich ein Duopol haben. Also da kann man wirklich von sprechen. 90% des mobilen Zahlungsmarktes läuft über diese beiden privaten Anbieter. Und allein Alipay hat im vergangenen Jahr 20 Millionen US-Dollar an Transaktionsvolumen durchgeführt. Und Billionen. Genau, Billionen. Genau, also 20 Billionen US-Dollar abgewickelt. Und das ist natürlich schon eine absolute Hausnummer. Der digitale Yuan ist, muss man auch sagen, immer noch in einer offiziellen Status einer Pilotphase. Und das schon seit 2014, ist inzwischen in 180 Millionen Wallets angekommen. Aber das Volumen im Vergleich dazu ist weniger als 1% von dem Duopol, was ich gerade erwähnt habe. Wir haben seit Start 2014 haben wir gerade mal eine Billion US-Dollar an Transaktionsvolumen, was abgewickelt wurde.
Dieses digitale Zentralbankgeld ist dann Teil von WeChat Pay und Alipay als Funding-Methode?
Also die chinesische Zentralbank hat durchaus erkannt, einfach diese Marktmacht der beiden und hat sich gesagt, wir setzen nichts dagegen, sondern wir partnern im Endeffekt. Das heißt, man hat von staatlicher Seite gesagt, wir zwingen die beiden Giganten, den digitalen Euro mit zu integrieren. Das heißt, er muss mit in die beiden Apps mit eingebunden werden von beiden. Auf der anderen Seite sagt man aber auch, über die staatliche App ist es jederzeit möglich, Alipay und WeChat Pay aufzuladen. Also man hat sozusagen eine Stellung gewählt, dass man eher partnerschaftlich miteinander umgeht, also eine Koexistenz aufbaut. Und versucht jetzt hier statt einer Verdrängung eine Partnerschaft aufzubauen. Und genau, und der Staat, muss man auch sagen, versucht hier die beiden als Distributionskanäle zu verwenden.
Okay, also letztendlich, das ist im Moment auch im Lobbying eine Riesendiskussion bei uns hier in Europa. Warum braucht man irgendwie so ein staatliches Verfahren in direkter Konkurrenz? Es gibt doch auch privatwirtschaftliche Verfahren, auch wenn es kein paneuropäisches privatwirtschaftliches Verfahren gibt. Es gibt ja sehr viele Fragmentierungen da. Aber wenn man nach China schaut, heißt das, das kann sehr gut in der Koexistenz sein. Von den bereits bestehenden Wallets. Aber die Diskussion ja in Europa war ja auch immer so, dass die Banken befürchten, dass die EZB ihnen da im Rahmen des digitalen Euros das Frontend wegnimmt. Wenn man da nach China schaut, ist das nicht der Fall, dann bleibt das Frontend in der Regel dann bei den privatwirtschaftlichen Wallets.
Ich glaube, wir gehen ja auch später noch mal drauf ein. Aus meiner Sicht ist viele dieser Argumentationsketten ein Fehler, den ich auch ganz am Anfang gemacht habe. dass man den digitalen Euro immer mit PayPal, mit Sofortüberweisung oder mit jetzt auch Vero oder auch Überweisungen gleichstellt. Ich glaube, das ist einfach ein Gedankenfehler, den ich am Anfang auch hatte. Sondern du musst halt überlegen, was sind Vor- und Nachteile des Bargelds, und da genau greift der digitale Euro ein. Also effektiv ist der digitale Euro nicht der Ersatz für PayPal und Co., sondern er ist der Ersatz, oder er unterstützt sozusagen das Bargeld, was ja unter anderem von uns Deutschen immer noch heiß geliebt wird.
Ehrlich gesagt, in diese Falle bin ich am Anfang auch reingegangen. Und sehe es mittlerweile, je tiefer ich mich mit damit beschäftige, auch eher so als Infrastruktur. Und die Infrastruktur kann tatsächlich auch wirklich Probleme lösen, sei es eine Interoperabilitätslayer zwischen den anderen Verfahren oder eben letztendlich eine günstigere Funding-Methode für die Wallets. Aber ich habe da nochmal eine konkrete Frage. Wenn du sagst, dass das bei den Wallets integriert ist, heißt es aber im Umkehrschluss auch, dass die chinesischen Banken das nicht als Frontend nutzen, sondern letztendlich die starke Interaktion über die bestehenden großen Wallet-Verfahren, also Alipay und WeChat Pays, oder haben auch letztendlich das dann aus den Apps der chinesischen Banken eigenständiger Trigger für den digitalen Run?
Also so wie ich, da habe ich jetzt leider keine größten Informationen. Ich habe es jetzt nur so verstanden, dass hier wirklich die beiden Alipay und WeChat Pay da einfach in der Front sind und genau, wie es genau läuft, das weiß ich nicht. Also wie die Banken damit umgehen an der Stelle, genau.
Weil, also letztendlich, das ist auch eine These, die ich hier für Europa habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jetzt irgendwie aus der Banking-App plötzlich da ein neues Zahlverfahren heraus integriert wird, sei es eine Brücke von der Banking-App in die digitale Euro-App oder dass die Banken eigene Frontends bauen, sondern ich glaube auch sehr stark, und insofern passt das ja auch mit dem, was wir in China sehen, dass die Kunden in den Wallets ohnehin schon sind, auch kein Interesse haben, von Wallet A zu Wallet B dann zu wechseln, weil da ist ja für ein MeToo der Mehrwert nicht so groß, aber ist da quasi eine Infrastrukturkomponente in bestehenden Wallets eine Rolle spielt.
Ja gut, am Ende ist ja der digitale Euro da auch im Rulebook sehr offen designt, ne? Also das heißt, du kannst ihn ja in Wallets einbinden. Also klar, du kannst auch als Fallback-Lösung die EZB-App benutzen, die ja auch geplant ist. Aber du kannst durchaus bestehende Wallets einfach anbinden und dort halt auch über die digitale Euro-Kontonummer. Da soll es ja dann auch ein Alias geben. Also das heißt, diese Kontonummer soll ja dann auch unterstützt werden, entweder durch eine E-Mail-Adresse oder eine Telefon- oder eine Handynummer. Genau, und da kannst du ja immer auch ein Bankkonto sozusagen als Referenzkonto hinterlegen, die dann eng miteinander zusammenarbeiten. Also das heißt, du hast dann eine Verdrahtung zwischen beiden, und dann gibt es ja die beiden Waterfall-Prinzip. Dass du, also Wasserfall bedeutet ja in dem Fall, sobald ich über die Schwelle komme, wo man ja noch nicht ganz genau weiß, wie hoch sie ist, es wird ja zwischen 500 und 3000 Euro diskutiert, aber wenn du jetzt zum Beispiel über die 3000 Euro kommen solltest, greift automatisch der Wasserfall und bucht das Geld wieder in Bankgeld um, also in Giralgeld. Und solltest du auf der anderen Seite einen Betrag höher als diesen Schwellwert bezahlen, wird automatisch dein digitales Eurokonto von Giralgeld im Endeffekt aufgefüllt, und somit bist du dann in der Lage, auch mal 4.000 Euro in digitalen Euro zu bezahlen.
Ja, im Grunde ist ja das, was wir schon lange kennen auf der PayPal-Seite, nur nicht mit Zentralbankgeld, sondern E-Geld. Aber letztendlich ist es ja, ich hab ein E-Geld-Balance und ich habe eine Funding-Methode, sei es Lastschrift oder Karte. Und in der Kombination wird dann halt das genutzt, um die Transaktion zu bezahlen. In der Regel halte ich natürlich auch kein E-Geld bei PayPal, weil wo ist denn der Mehrwert? Ich bekomme keinen Zinsen drauf. Deswegen glaube ich auch persönlich auf der digitalen Euro-Seite, weil es ja sehr begrenzt ist, gibt es eigentlich keinen großen Incentive, da großartig Einlagen zu halten bei der EZB-Seite. Aber müssen wir schauen. Aber lass uns vielleicht nochmal nach die Benchmarks anschauen. Wie ist das denn auf den Bahamas mit dem Cent-Dollar? Auch der ist schon lange da. Auch der wurde ja am Anfang auch immer so als Benchmark genommen. By the way, ich glaube, von Mastercard ist die Infrastruktur hinten dran. Wie sieht's denn da aus?
Also 2020 tatsächlich, wie du sagst, der erste CBDC, der weltweit live gegangen ist. Und ja, das Ziel war ja im Endeffekt hier die Bahamas, wenn man sich die geografisch anschaut, die sind ja sehr gesplittet. Ein starkes zersplitterter Inselstaat. Und man hat halt versucht, oder das Ziel war es halt, hier eine finanzielle Inklusion hinzubekommen von staatlicher Seite. Das hat tatsächlich auch nicht ganz so geklappt, muss man auch sagen. Das lag daran, vor allem daran, auch hier, wo der digitale Euro ja bewusst auch schon anders designt ist, auch im Rulebook, dass man ein großes Silo-Denken hatte. Also man hat sich doch von den privaten Anbietern hier versucht, sehr abzuheben, also einfach Grenzen hochzuziehen. Und da muss man sagen, aktuell gibt es rund 100.000 Wallets, die mit dem Sanddollar bestückt sind. Das entspricht ungefähr ein Viertel der Bevölkerung auf den Bahamas. Also im Umlauf befinden sich 1,4 Millionen Sanddollar oder Centdollar. Das macht von der Gesamtwährung gerade mal 1% aus. Also da leider auch kein Erfolgsmodell, weil es einfach auch Anfangsschwierigkeiten hier gab. Und einfach diese Mangel, also diese Koexistenz, die ja bewusst im digitalen Euro mit aufgenommen ist, fehlt dort bis dato. Und was man auch sagen muss, durch diese mangelnde Integration, also zwischen Privatwirtschaft und dem Staat, war es auch, so wie ich es nachgelesen habe, teilweise sehr umständlich, das Cent-Dollar-Wallet aufzuladen. Und also es gab wohl auch teilweise, dass Banken sich komplett dagegen verschlossen haben und es für Kunden auch gar nicht möglich war.
Okay.
Und da sieht man, die Technologie war hier tatsächlich vorhanden, aber ohne die Integration kommst du einfach nicht voran in so einem Thema.
Klar. So, und dann sagtest du, gibt es Diskussionen von der, ich weiß gar nicht, wie die auswendet, Riksbank?
Die Riksbank in
Schweden. Was ja eine interessante Entwicklung ist, weil ja Schweden schon gefühlt seit sehr langer Zeit fast bargeldlos ist. Und es ja auch ein sehr starkes nationales Wallet-Verfahren gibt mit Swish, im Grunde vergleichbar mit Situation mit China, wo es ja auch mit Alipay und WeChat Pay sehr große, erfolgreiche private Wallets gibt. Und wie ist da die Positionierung der nationalen Zentralbank im Kontext einer digitalen Zentralbankwährung?
Ich glaube, hier war einfach das Thema, ähnlich wie jetzt beim digitalen Euro, die Diskussion, dass man wie du schon sagst, Swish sehr extrem, also sehr stark ist, sehr dominant auch am Markt. Schweden generell ja ein Land ist, das hochdigitalisiert ist und so gut wie bargeldlos im Endeffekt agiert. Einfach auf dieser Dominanz von Swish hat die Riksbank festgestellt, okay, wir haben hier ein Systemrisiko im Endeffekt. Ne? Also wenn du halt zu viel dann in ein und demselben Umfeld an Transaktionen, an Umsätzen und so weiter hast, dann hast du auch irgendwann ein Systemrisiko. Und deswegen hat die Riksbank dann auch die E-Krona in Aussicht gestellt und Überlegungen dazu angestellt. Das wurde inzwischen tatsächlich zurückgefahren und man hat eher an der Infrastruktur im Hintergrund gearbeitet. Also es gibt inzwischen das RIX-INST-Verfahren. Das heißt, das ist ein echt staatliches Echtzeitverfahren, wo die Banken sich angebunden haben. Also das heißt, wo wir hier ein staatlich kontrolliertes Settlement-Verfahren im Endeffekt haben und Swish im Endeffekt jetzt über das RIX-INST-Verfahren läuft. Und die Riksbank hat inzwischen gesagt, sie haben die E-Krona jetzt depriorisiert und schauen da tatsächlich auf die Entwicklung, die in Europa passiert mit dem digitalen Euro.
Das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, ist es sowas wie im Grunde Tage 2 für Schweden und Swish hängt auf Tage 2 dann drauf?
Sozusagen, ja. Kann man so sagen, ja. Genau.
Okay. Mhm. Ja, das ist ja auch eine Diskussion, die bei uns immer wieder hochkommt, nach dem Motto, warum brauchst du eine neue Infrastruktur neben Tage 2? Warum macht man nicht eine Anbindung von den Wallet-Verfahren auf Tage 2 und spart sich die komplette Infrastruktur für digitalen Euro? Also insofern, das hat dann Schweden jetzt dann entschieden. Okay.
Ja, genau, richtig. Ist auf diesen Weg gegangen, ja.
Okay, verstanden. Insofern, wenn man schaut, also gut, es ist natürlich, die Vergleichsmenge ist natürlich jetzt noch sehr überschaubar. Wenn man schaut, die privatwirtschaftlichen Verfahren wurden nicht in irgendeiner Weise gechallenged von den staatlichen Verfahren. Es ist eher die staatlichen Verfahren eine Infrastrukturkomponente.
Genau.
Und die Kunden sind bei den privatwirtschaftlichen Verfahren verblieben.
Genau, also das ist, wenn man so die Quintessenz daraus ziehen möchte, hat man inzwischen festgestellt, wobei das ja, wie gesagt, schon im digitalen Euro mit drin ist, dass einfach eine Koexistenz da sein muss, eine Integration. Und ich glaube auch, der Staat hat einfach kein Interesse, wirklich auf Dauer die private Infrastruktur auch massiv zu konkurrieren oder in Konkurrenz zu treten, sondern einfach eine Ergänzung, eine sichere Ergänzung zu sein. Und ja, und ich glaube, wenn diese Koexistenz funktioniert, dann kann es auch durchaus eine Erfolgsgeschichte werden.
Lass uns doch mal überlegen, im Kontext dieser Koexistenz, ich meine, wir haben ja im digitalen Euro die Situation, dass wir eigentlich jetzt eine Entscheidung in Brüssel bekommen sollten und dann die EZB in die nächste Phase, nämlich die Umsetzungsphase geht. Jetzt ist die Entscheidung in Brüssel verspätet, wohl erwartet im Frühjahr nächsten Jahres. Deswegen ist ja im Moment das Lobbying so aufgeheizt.
Extrem, ja.
Und aber die EZB aber die EZB hat gesagt, die geht ja da trotzdem schon mal weiter, oder?
Also die EZB hat ja gesagt, sie braucht zwingend, um in 2027 in die Beta-Phase oder in die Testphasen zu starten. Und dann halt der Zeitplan sieht ja vor, 2027 dann Testphase und 2029 dann live zu gehen, braucht sie zwingend bis Mai 26 eine politische Entscheidung. Mhm. Und wie du gerade sagst, wir sind jetzt in der Phase, wo die Lobbyarbeit hochgeht und sich alle zu Wort melden, die im Endeffekt den digitalen Euro als Bedrohung sehen. Wenn man sich die vielen Argumente aber anschaut, kommen wir wieder zurück, dass man irgendwo in der Denkweise aus meiner Sicht genau den Fehler macht, den wir beide ja auch gemacht haben, den digitalen Euro halt wirklich immer als Konkurrent zu bestehenden Verfahren zu sehen und ihn nicht als digitales Bargeld im Endeffekt zu sehen und hier darauf einzugehen, was sind eigentlich die Nachteile von Bargeld? Und ja, auch wenn man sich die Dokumente jetzt der EZB, die Studien und auch die Überlegungen, was man als Mehrwerte bieten kann, dem Endkunden anschaut, dann ist das ja durchaus sinnvoll gedacht. Also wenn ich an zum Beispiel einen Einbau der Möglichkeit, dass ich direkt Rechnungen in die Wallet eingespielt bekomme, die dann ich und der Händler sozusagen sehe. Das heißt, wenn ich heute mit Bargeld bezahle, dann kriege ich einen Rechnungsbeleg, stecke den irgendwie weg und wir kennen uns alle, irgendwie hat das Portemonnaie dann auch mein Loch und plötzlich ist der weg und dann will ich doch mal was umtauschen. Also ich hatte das vor kurzem tatsächlich, da habe ich einen Spontankauf für meinen Sohn, einen Pulli gekauft und hatte dann doch die falsche Größe und ohne Bon sah es dann echt schwer aus für mich. Okay. Und ja, und da greift dann auch so die Überlegung der EZB an, dass ich dann diesen Bon halt vorrätig in der Wallet habe, direkt zum Händler gehen kann und sage, hier, du hast genau den gleichen Zugriff. Bitte lass uns nochmal umtauschen oder sowas. Ne? Also das ist schon mal ein Ansatz, der, denke ich, einfach schon mal einen der Mehrwerte liefert.
Und es gab ja jetzt auch diese Vergabe schon im Offline-Bereich an Gizik und Deviant mit der Infrastruktur der Offline-Zahlung zu machen, genau. Was ja dann auch eigentlich eher in diese Bargeld-Richtung geht.
Ja, durchaus spannend. Ne? Ich meine, das ist ja immer ein großes Argument von vielen Kritikern der Kartenzahlung heutzutage. Ich werde durchleuchtbar. Jeder kann nachvollziehen, was ich bezahle, was ich kaufe. Und genau diese Offline-Fähigkeit ist ja dafür auch ein Argument, zu sagen, okay, ich kann weiterhin auch anonym zahlen, weil hier keine Weitergabe der Daten funktioniert, sondern halt einfach nur des Tokens. Und aus meiner Sicht auch wieder sehr gut gedacht, um halt wirklich Bargeld sozusagen zu unterstützen. Oder Bargeld in die digitale Welt zu holen.
Wie ist denn da die aktuelle Situation auf der Gedankenseite oder Produktseite von der EZB, beziehungsweise jetzt auch dann im Kontext von G&D, wenn die es umsetzen? Weil das war ja immer noch so ein bisschen unklar, ist das letztendlich der gleiche Balance? Und ich habe dann irgendwie so einen Hebel, wo ich sage, von online geht es jetzt zu offline und dann synchronisiert er irgendwann mal später. zwischenzeitlich war eine Überlegung, es gibt zwei Balances, ein Online-Balance und ein Offline-Balance, die quasi in direkter Konkurrenz sind und auch so ein bisschen Verwirrung stiften. Wie sieht denn da jetzt die letzte Situation aus von dieser Funktionalität dieser Offline-Zahlung? Ist das jetzt schon klar oder müssen wir da noch warten, bis wir mehr Informationen von der EZB bekommen?
Also aus meiner Sicht habe ich da nichts zu gefunden aktuell. Jetzt hast du mich auch auf falschen Fuß erwischt, danach habe ich gar nicht gesucht oder im Vorfeld nochmal recherchiert. Genau, also da habe ich aktuell keine Informationen vorliegen. Okay.
Genau. Ja, weil das war eine Geschichte, die natürlich immer so ein bisschen hin und her gegangen ist. Und jetzt, wo natürlich auch der Dienstleister klar ist, der es dann umsetzt, gibt es ja hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit. Aber ich bin ja dann auf der DigiFin-Konferenz und habe da auch jemand von B&D mal bei. Da musst du mal nachfragen und da kriegen wir vielleicht dann noch ein bisschen mehr Klarheit in das
Genau.
Thema. Okay, aber.
Ja, dann hole ich gerne ab. Ich bin ja auch mit dabei. Also ich
okay, dann machen wir es zusammen.
Genau.
Aber lass uns vielleicht mal noch einen Schritt jetzt mal nach vorne denken. Wenn jetzt tatsächlich im Frühjahr nächsten Jahres die finale Entscheidung kommt und also ich persönlich gehe davon aus, sie wird pro digitale Euro sein, es ist nur die Frage, wie, in welcher Form, heißt das ja dann auch für sehr viele in den Banken, auf der Händlerseite, Dienstleisterseite, Versicherungen etc., da müssen Projekte gestartet werden, weil es ist ja, kommt ja vermutlich mit einem Annahmezwang auf der Händlerseite. Es kommt mit einem Zwang für die Karten herausgeben, für die Kundenseite auf der Bankenseite das umzusetzen. Versicherungen und Co. sind ja letztendlich wie Akzeptanzstellen. Das heißt, da fangen Projekte an. Wie siehst du das denn, was denn da für ein Aufwand für die Industrie kommt und wie kann man sowas managen?
Ja, also wenn man sich die aktuelle Studie von der EZB, die ja im Endeffekt gegen die Studie der Bankverbände gesetzt wurde, anschaut, dann geht ja die EZB von einem Volumen aus für Europa in den nächsten 4 Jahren von 2,8 bis 5,4 Milliarden Aufwand, was aus meiner Sicht durchaus realistischer ist, weil die EZB einfach sagt, du hast ja nicht... sondern du entwickelst es einmal für ein Haus und kannst es dann im Endeffekt ausrollen. Also wenn man zum Beispiel auf die Sparkassen schaut, dann wird es ja zentral in der Finanzinformatik aufgebaut, im Endeffekt die Anbindung an den digitalen Euro und dann den Sparkassen zur Verfügung gestellt. Also von daher sehe ich da schon die 18 Milliarden in den 4 Jahren. Also teilweise hatte ich auch von Zahlen gelesen, die 30 Milliarden ausgingen. Finde ich auch zu hoch gegriffen tatsächlich. Und wird mich da eher so in Richtung der EZB-Studie orientieren, was die Aufwände in den nächsten 4 Jahren angeht.
Das sehe ich genauso. Also wenn man auch zum Beispiel internationale Bankengruppen anschaut, die in verschiedenen Ländern aktiv sind, das ist ja dann nicht ein Projekt pro Landesbank in Land A und Land B, also nicht Landesbank von den Sparkassen, sondern pro Bank im Land, dass dann Projekte pro Bank gemacht werden, sondern da wird in der Gruppe einmal ein Projekt gemacht und das dann quasi geplant für alle Tochtergesellschaften in allen Ländern. Während in der anderen Studie das dann trotzdem als Individualprojekte gerechnet wird. Aber lass uns bei dem Projekt bleiben. Wie wird sowas aufgesetzt? Ist das ein Compliance-Projekt? Also wir kennen es ja vom PSD2, wo das als Compliance-Projekt aufgesetzt wird und nicht als Business-Projekt. Ist das ein Tech-Projekt? Ist das ein Strategieprojekt? Also wie kann man sowas idealerweise angehen aus Sicht einer Bank?
Also der absolute Idealfall ist natürlich, wenn eine Bank es als absolutes Strategieprojekt sieht, wie du ja auch gesagt hast. Ne? Wir haben hier, oder durch den digitalen Euro wird sich etwas in der Infrastruktur verändern. Und klar kannst du es angehen als Compliance-Projekt. Ich muss es umsetzen. Das heißt, ich mache das absolute Minimum. Ich mache die Vorschriften. Aber auch hier habe ich in meiner Vergangenheit als Berater immer wieder erlebt. Also wir haben es bei SEPA erlebt. Wir haben es jetzt auch bei Instant Payment erlebt. Ich habe jetzt bei einer Bank, die im Sommer festgestellt hat, ja, ich muss ja Instant Payment noch ready sein und das komplett umsetzen und mal eben das Budget verdoppelt hat von 4 auf 8 Millionen und um überhaupt noch Instant Payment pünktlich zu liefern. das ist immer sehr kritisch, wo ich mir dann auch sage, okay, also irgendwann kannst du natürlich auch mit Geld an den Markt werfen, aber hast du natürlich irgendwann auch keine vernünftigen Berater mehr, ne? Wo sollen die jetzt in den nächsten 2 bis 3 Jahren, 3 Monaten herkommen, wenn ich es halt sehr knapp mache?
Ja.
Also das ist ja leider immer wieder, was ich in den 10 Jahren, in denen ich jetzt schon in der Beratung bin, immer wieder erlebt habe, sei es SEPA, sei es PSD2, sei es jetzt aber auch Instant Payment, dass das in so einer Muss-Stellung umgesetzt. Ich muss es ja umsetzen, ich sehe keine Mehrwerte. Und aus meiner Sicht ist das einer der schlechtesten Versionen, die du machen kannst.
Ja.
Dann auch als reines Tech-Projekt. Also das reine, die als reine Integrationsleistung zu sehen, empfinde ich auch als falsch. Ich würde es schon eher als Strategieprojekt sehen. Also das heißt, dass du es sehr hoch aufhängst, dass du doppelt arbeitest oder parallel arbeitest im Endeffekt. Dass du auf der einen Seite sagst, okay, ich habe Muss-Vorgaben, was muss ich umsetzen? Das ist im Endeffekt das, was dann auch klar, einfach die Compliance erfüllt, auf der anderen Seite aber auch dir bewusst machst, was kann ich eigentlich dadurch gewinnen, wo kann ich eigentlich Mehrwerte schaffen. Ich weiß noch, seinerzeit zur PSD2 haben wir das mit vielen Banken gemacht, dass wir die Projekte zweigeteilt haben und auf der einen Seite gesagt haben, okay, wir schauen uns einmal an, was müsst ihr jetzt umsetzen, um PSD2 compliant zu sein. Und bewusst auf der anderen Seite über Workshops rangegangen sind und haben geschaut, was kann ich eigentlich noch an Mehrwerten für mich als Bank auch generieren, für den Kunden. Genau, wo ich es aufhängen würde, ist dann auch, wenn ich es als Strategieprojekt sehe, entweder beim CDO, also Chief Digital Officer, aber auch tatsächlich schon in Richtung CEO-Verantwortung tatsächlich. Weil, wie gesagt, wir bleiben dabei, es ist ein Infrastrukturprojekt, es wird den Zahlungsverkehr verändern, es bietet aber auf der anderen Seite auch sehr viele Chancen.
Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, dass das Projekt dann im Grunde durch die komplette Bank geht. Also Retail-Banking betrifft, Corporate-Banking, Geschäftskunden-Banking, Produkt-IT, Compliance, Treasury, also das ist ja nicht PSD2 war vielleicht ein einfaches Projekt, weil da hat man im Grunde ein Vertical gehabt. Das ist ja eher vergleichbar mit SEPA, was ja auch sehr breit durch die Institute in der Implementierung war. Wo würde man da den Lead ansetzen? Wird man den auf der Produktseite oder auch auf der Strategieseite ansetzen?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Das heißt, ich würde den digitalen Euro, wie du schon sagst, also es betrifft die gesamte Wertschöpfungskette in einer Bank durch. Das heißt, ich würde beide Seiten, also sowohl strategisch als auch auf Produktseite das Ganze ansetzen, ja.
Das heißt aber auch,
vielleicht auch nicht vergessen, ganz wichtig, aus meiner Sicht immer wieder, was ich oft in der Vergangenheit jetzt festgestellt habe, siehe zum Beispiel jetzt den Verification of PE, auch Marketing oder auch aus Vertriebssicht.
Ja,
man kann es halt auch dort dem Kunden verkaufen als, wir müssen es umsetzen und oder ich verkaufe es als neues Feature. Ne? Also auch das ist ein Unterschied. Einfach ein Sicherheitsmerkmal zu sagen, also bestes Beispiel ist jetzt der Verification of PE. Es gab viele Banken, die haben die Kunden über AGBs-Änderungen und einfach Regulatorik informiert. Dann gab es aber auch Banken, Neobanken, die gesagt haben, hey, du hast ab sofort ein neues Sicherheitsfeature. Wir zeigen dir an, ob der Name des Kontoinhabers zur IBAN passt und ob sicher ist, dorthin zu überweisen.
Ja, ja. Das heißt aber auch, ich muss erstmal anfangen, im Institut erstmal rauszufinden, wo betrifft es mich denn überhaupt? Also ich glaube, das ist erstmal die allererste Herausforderung, rauszufinden, okay, wer ist denn überhaupt alles projektbeteiligt? Und das ist natürlich vermutlich dann auch eine Sache, wo ich entweder ein zentrales Projektmanagement reinsetze oder vielleicht auch das auch an externe Berater rausgebe, oder?
Also es macht durchaus Sinn, natürlich auch externe Berater mit an Bord zu holen. Ich denke einfach, das ist auch meine Erfahrung in vielen Projekten, die ich in den letzten Jahren begleitet habe. Teilweise haben die Internen gar nicht die Zeit dafür, also weil dort der Workload und die Anzahl der Meetings schon so extrem hoch ist, Und wenn du dann halt, du bist schon 100% ausgelastet und dann bekommst du noch Projekte obendrauf, dann ist klar, dass irgendwann irgendwas runterfällt. Also von daher, ja, ich meine, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag und ein bisschen schlafen und ein bisschen Privatleben muss dann auch noch sein. Also von daher macht es halt durchaus Sinn, auch hier mit externen Häusern zusammenzuarbeiten. Definitiv. Und hier natürlich auch jemand, der sich dann mit der gesamten Wertschöpfungskette einer Bank auskennt und genau. dich auch ganzheitlich begleiten kann. Also es bringt dir jetzt nichts, wenn du wirklich punktuell Berater reinholst, sondern ich würde da halt auch den Ansatz wählen zu sagen, okay, ich suche mir Häuser, mit denen ich ganzheitlich zusammenarbeite und über die gesamte Kette des Projektes mich dann auch begleiten.
Ja. Ja, vor allem auch, die mich vielleicht noch ein bisschen auf meine Blindspots identifizieren, weil es so ein breites Feld ist, habe ich zwar natürlich die Spezialisten in den verschiedenen Verticals, aber die kennen halt die Vertical nur sehr gut und nicht links und rechts. Und gerade bei so Cross-Functional-Projekten ist natürlich die Herausforderung, dass dann gerade an den Schnittstellen sehr viele Blindspots existieren, die man vielleicht aus der Organisation heraus mal gerne übersieht oder jetzt nicht alle übersieht, aber vielleicht hat trotzdem ein, zwei übersieht. Von daher hilft es ja dann, jemand mit einem neutralen Blick von draußen drüber schauen zu lassen. So, habt ihr da dran gedacht und da dran gedacht?
Ja, das haben wir ja zum Beispiel auch bei SEPA, also oder generell der ISO 2022 Umstellung gesehen, ne? Dass du zuerst war der nationale Zahlungsverkehr dran,
ja.
Umzustellen und dann haben halt viele gedacht, ach gut, dann machen wir das Ganze dann auch für alles, was Auslandszahlungsverkehr angeht, also außerhalb des SEPA-Raums. Ist ja das gleiche Thema, ne? Wir stellen halt von ein Format von A nach B um. Dass das dann aber ganz unterschiedliche Leute in den Banken sind und ganz unterschiedliche Abteilungen und die einen ganz anderen Stand an Wissen auch haben, das wurde da oft vergessen. Und von daher hat man da auch in den Projekten natürlich gesehen, dass es durchaus Sinn macht, da nochmal jemanden von draußen drauf schauen zu lassen und einfach die Leute zu unterstützen. Weil auch da muss man sagen, die Kollegen aus dem SEPA-Zahlungsverkehr waren fertig, die haben die Umstellung fertig gemacht. Klar, die passen jedes Jahr noch Anpassungen am Rulebook, nehmen sie mit. Aber die Kollegen im Auslandszahlungsverkehr standen natürlich da vor neuen Herausforderungen. Und auch da wurden Projekte wieder sehr unterschätzt.
Ist die Erfahrung natürlich so, dass im Moment noch das ganze Lobbying läuft und dann noch Projekte, richtige Projekte noch gar nicht aufgesetzt wurden. Gehst du davon aus, dass irgendwie im Frühjahr, wenn da finales Daumen hoch passiert, dass dann plötzlich der Run ist, die Projekte zu starten und vielleicht auch ein Ressourcenthema ist, auch auf der Beraterseite? Oder wie sollte ich so ein Projekt angehen? Soll ich jetzt schon angehen und mal schon mal vielleicht ein Vorprojekt starten, Identifikation der verschiedenen Stakeholder machen? Oder soll ich mich noch ein bisschen zurücklehnen und sagen, na komm, mal abwarten, wie es dann im Frühjahr in Brüssel entschieden wird?
Also ich glaube, abwarten ist immer die letzte Option, die man ziehen sollte.
Die aber am meisten gemacht also, wie gesagt, wird vermutlich, oder?
Der aber am meisten gemacht wird. Also da gebe ich dir recht. Also die Erfahrung zeigt, dass abwarten oft der Weg ist, sondern, also wie gesagt, ich meine, die Leute haben natürlich auch in den Banken viel um die Ohren und viel zu tun, viel auf dem Schreibtisch. Und je weiter ich Dinge von mir wegdrücken kann, umso interessanter ist es dann natürlich für mich. Aber ich glaube, wir sind uns einig, der digitale Euro wird kommen, in welcher Form dann auch immer. Und warum nicht jetzt schon anfangen und zumindest mal vorfühlen, Kontakte aufnehmen, vielleicht auch mal schon eine Vorstudie, eine Readiness-Studie starten. Es ist immer gut, sowas, so eine Analyse schon mal in der Hinterhand zu haben und vorbereitet zu sein, anstatt zu lange zu warten. Und man muss auch sagen, dann später Know-how entweder gar nicht mehr zu bekommen oder dass ich mir Know-how auch teuer am Markt dann organisieren muss. Ne? Also das muss man halt einfach auch sagen. Diesen Fehler hatte ich ja vorhin schon gesagt, jetzt bei der Instant-Payment-Umstellung, der taucht immer wieder auf. Und also von daher so früh wie möglich starten. Also wie gesagt, dadurch, dass halt das, ich meine, wir haben jetzt ein Rulebook in der Version 09, das ist auch noch nicht fertig. Da sind auch noch viele offene Punkte drin, das ist ganz klar. Aber wenn ich schon Leute bei mir habe, die sich mit dem Rulebook beschäftigt haben, die Auswirkungen des Rulebooks sich schon mal angeschaut haben, die andere Überlegungen die da am Markt jetzt passieren, einfach begleiten, sich dort in Arbeitsgruppen mit organisieren, das schadet nicht. Und das ist durchaus dann, wenn es in die Umsetzung geht, einfach ein absoluter Mehrwert, den ich dann habe.
Ja.
Wo ich dann.
Und wir müssen natürlich auf der Ressourcenseite noch berücksichtigen, dass auf der Zentralbankseite, also auf der Angebotsseite vom digitalen Euro, auch noch nicht so viel da ist. Also gibt es natürlich, du hast das Rulebook gesagt, etc. Aber die ganze Infrastruktur muss da auch erst hochgezogen werden. Das heißt, ich habe da parallel auch sehr viel Bedarf. Und am Ende des Tages ist vielleicht sogar so, dass die Ressourcen, die dann eng werden, von beiden Seiten nachgefragt werden, von der Industrieseite als auch von der Zentralbankseite. Und es dann noch parallel noch mehr einen Engpass gibt. Aber lass uns vielleicht nochmal von den Banken ein bisschen links und rechts schauen. Es gibt ja Versicherungen, es gibt die Corporates, es gibt die Händler. Die trifft es ja genauso. Also von daher, wir haben jetzt natürlich den Eindruck gemacht, nur eine Bank muss was machen, aber die anderen müssen ja auch was machen. Das heißt, habe ich da eine gleiche Herausforderung, dass ich da auch in so ein Cross-Functional-Projekt starten muss? Oder ist das sehr abhängig von dem jeweiligen Vertical? Also bin ich jetzt Händler, dann sind die Payment verantwortlich und bin ich Versicherer vielleicht ein bisschen breiter?
Also ich glaube, auch hier wieder, es kommt drauf an. Ne? Also wie sehe ich den digitalen Euro? Wie begreife ich ihn? Sehe ich ihn als auch hier wieder als Compliance? Also muss ich umdenken oder mache ich auch einfach im Kopf ein Reframing? Nehmen wir mal die Versicherung. Ne? Auch hier kann ich ähnlich wie Banken angehen, zu sagen, okay, ich akzeptiere den irgendwann oder mache vielleicht auch meine Auszahlung darüber, aber das war es auch. Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, okay, ich binde ihn oder ich sehe ihn als Chance und ich binde ihn aktiv mit ein. Es gibt ja zum Beispiel auch die bedingte Zahlung im digitalen Euro, dass ich halt zum Beispiel mir Prozesse überlege, wann kann ich das anwenden? Also zum Beispiel, wenn dass ich sage, okay, wenn alle Unterlagen des Kunden von einer KI erfolgreich geprüft wurden, dann mache ich auch direkt die Auszahlung, ohne dass da noch jemand draufschauen muss. Da kann ich ja mit Betragslimits arbeiten, aber somit habe ich natürlich auch schon mal wieder Kosten gespart, dass ich halt einfach sage, okay, der Kunde reicht mir jetzt einen Schaden ein, schreibt dazu einen Text. Das kann ich ja durchaus auch von einer KI analysieren lassen. Wie sehr vertraue ich halt diesem Schadensbericht des Kunden, dann legt er mir Bilder dazu, das analysiere ich und wenn ich dann sage, okay, dann setze ich eine bedingte Zahlung dran und mache dann die Auszahlung im Endeffekt. Wären Möglichkeiten, ne? Und da gibt es sicherlich noch viel andere. Wir haben ja auch bei uns einen Versicherungsbereich, die sich darüber natürlich Gedanken machen, auch in Richtung Zusammenspiel dann mit der FIDA und so weiter. Genau, also auch hier ganz einfach die Antwort, es kommt darauf an, wie ich den digitalen Euro sehe, sehe ich ihn als Chance oder sehe ich ihn einfach nur als ein Muss. Und was ich damit, also speziell bei Versicherungen, habe ich in der Vergangenheit zum Beispiel der SEPA-Umstellung, ich habe damals sehr viele SEPA-Projekte in Versicherungen gemacht, weil Versicherungen das Problem hatten, sie wurden von Banken als ganz normale Corporates gesehen, also nicht als, also nicht wirklich als Partner betrachtet. Die ich halt auch wirklich, sondern ich habe oft das festgestellt in den Versicherungen, dass sie relativ wenig Ansprechpartner gefunden haben in den Banken, die ihnen wirklich damals zur SEPA-Zeit Auskunft geben konnten und B, einfach wirklich, ja, dann reich halt deine Zahlungen so ein und relativ wenig Unterstützung bekommen haben. Also auch Versicherungen teilen sich dann natürlich einen gewissen oder Personalschatz, ne? Also auch am Markt werden auch Versicherer hingehen müssen und Personal einkaufen und Know-how einkaufen, die dann bei der Umsetzung helfen. Also das heißt, auch hier sehe ich jetzt schon, dass die ersten Readiness-Studien gestartet werden sollten, um sich halt bewusst zu machen, okay, oder auch in dem Haus selbst bewusst zu machen, wie gehe ich damit um. Und auch Händler und PSPs stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Ne? Ich meine, gut, Händler haben es natürlich, an der Stelle können sie große Vorteile heben. Scheme-Fees werden weniger eventuell. Ne? Ich kann aber auch hier konkret drüber nachdenken, was bringt mir eigentlich der digitale Euro? Was habe ich für Vorteile? Vor allem auch, wenn ihr zum Beispiel, ich meine, im Handel ist ja immer noch ein großes Thema, das hattet ihr im Podcast auch schon, immer noch das Thema der Omnichannel. Auch hier bietet der digitale Euro ja diverse Vorteile. Ne?
Ja, ja. Und vor allem, weil er so offen über Partnership-Modell eingesetzt ist. Und was aus meiner Sicht noch ein weiteres Thema ist, wer ist denn das führende Wallet? Also es gibt ja, ich kann ja als Endkunde nur ein digitales Wallet führen und muss mich da entscheiden, wem gebe ich das? Gebe ich das meiner Hausbank? Gebe ich das meinem präferierten Wallet von den verschiedenen Wallets, die am Markt sind? Gebe ich das vielleicht sogar einem kompletten New Entrant, der mir ein ganz besonderes neues Produkt gibt? Insofern, das ist ja auch dann, das ist eine sehr starke Wettbewerbsstrategie. Wie bekomme ich den Kunden und in welcher Wertschöpfung bin ich? Bin ich dann vielleicht als Hausbank nur derjenige, der ein Instant Payment dediziert auf ein drittes Wallet und habe den Kunden verloren, habe die Wertschöpfung verloren habe zwar lange gegen den digitalen Euro gelobbyt, aber dann habe ich dann wieder nur Kosten gehabt.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend und das wird dann auch eine Zeit, auf die ich mich sehr freue. Ich bin ja ähnlich wie du dann jemand, der dann auch gerne Neues ausprobiert und von daher bin ich dann wirklich sehr gespannt, was da für Lösungen am Markt auch dann bestehen werden und existieren und wie dann auch ausgestaltet werden. Ich hatte gestern zum Beispiel auch einen Termin in Richtung FIDA, was es da für Möglichkeiten einer Finanzansicht zukünftig gibt. Und ich meine, wer dann diese Hoheit über die Daten auch hat und die auch vernünftig für den Kunden mit Mehrwert darstellt, der wird auch zukünftig dann den Kunden halten. Und ich sag mal, jemand, der wirklich in der Lage ist, dem Kunden Mehrwerte zu bieten, der wird auch eine lange Geschäftsbeziehung mit dem Kunden aufbauen und über Jahre hinweg. Und von daher bleibe ich dabei, diese gesamten das Gesamte, was jetzt auf uns zukommt in den kommenden Jahren, sei es die PSD3, sei es FIDA, aber auch der digitale Euro, wenn ich das wirklich so aufhänge, dass ich es ganzheitlich betrachte und mit klaren Mehrwerten und Chancen auch auf Bankseite sehe, habe ich einfach wirklich die Möglichkeit, den Kunden auch dauerhaft an mich zu binden.
Das ist eigentlich fast schon ein perfektes Schlusswort, was du da gebracht hast. Also, wenn ich vielleicht nochmal zusammenfassen kann, die Herausforderungen sind mannigfaltig. Wir haben relativ viele Stakeholder im Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Die Ressourcen werden vermutlich begrenzt sein, sei es in-house, weil natürlich jeder beschäftigt ist mit seinem Tagesgeschäft, als auch extern. Das heißt, ich sollte mir langsam mal Gedanken machen, wie gehe ich denn dieses Projekt an und nicht erst warten, bis dann irgendwann vielleicht auch die Aufsicht mal nachfragt, wie ist denn eure Planung zu dem Thema, weil es halt am Ende des Tages auch ein Compliance-Projekt ist und ich muss zum Zeitpunkt X fertig sein und Weihnachten kommt halt dann doch immer noch schneller, als man denkt.
Also für mich, wie gesagt, es sind auf der strategischen Agenda stehen drei Punkte. Als allererstes ein Umdenken, also ein Reframing des Ganzen zu betreiben. Sehe ich den aus meiner Sicht muss man den digitalen Euro als strategisches Businessprojekt begreifen und nicht nur als reines Compliance-Projekt. Mhm. Also das heißt, da wirklich umzudenken. Und was wir vorhin nochmal auch der Appell an alle Marktteilnehmer, seht den digitalen Euro nicht als Konkurrenz zu bestehenden Verfahren wie PayPal, Vero und so weiter, sondern denkt ihn halt einfach als Ergänzung zum Bargeld, zur Digitalisierung des Bargeldes. Ich glaube, wenn man das anfängt und das einfach auch begreift im Kopf, dann kommt man auf ganz andere Themen und auf ganz andere Lösungen.
Ja.
Also das ist für mich Punkt 1. Punkt 2, Governance, also dann Transformations-Office anzusetzen, aufzubauen, direkt unter C-Level. Damit halt wirklich zu starten und dann so früh wie möglich starten. Also das heißt, eine Readiness-Analyse, auch mal die Systemarchitektur schon mal anschauen, Business-Potenzial sich anzuschauen und die Use-Cases und dann mit Beratern oder mit Häusern sprechen und dort zu schauen, wo kann ich mir auch schon Personal sichern von extern.
Ja, und vor allem auch so ein bisschen diese Lernkurve durchzumachen. Also das Kuriose ist, als ich bin vor einem halben Jahr auf einen sehr senioren Banker getroffen und wir haben über das digitale Euro-Thema gesprochen. Und der fing sofort an, so mit den Einlagen. Da fließen uns die Einlagen weg und das ist furchtbar und Bankrun und ne. Was natürlich auch ein valides Thema ist. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber das waren die Themen, die ich ganz als allererstes mich beschäftigt habe und da relativ schnell festgestellt habe, naja, also Haltelimit, wie hoch auch immer es ist, ein digitaler Bankrun wird vermutlich nicht passieren. Da wird vermutlich eher Instant Payment SEPA eine größere Gefahr für digitaler Bankrun sein, als hier so ein digitales Eurokonto in Höhe von ein paar hundert oder maximal 3.000 Euro. Also von daher, diese Lernkurven, die man im Rahmen des Projektes macht, die dauern. Und man sollte sich natürlich jetzt nicht irgendwie zurücklehnen und sagen, okay, wir machen erstmal gar nichts, guck auf das Daumen hoch aus Brüssel und dann fangen wir uns mit den absoluten Basics zu beschäftigen, bei denen andere sich vielleicht schon längst weitergedacht haben und sagen, naja, eigentlich ist das gar kein Thema, müssen wir uns gar nicht großartig drüber unterhalten. Die Themen sind auch hier, hier und hier und die sind viel dramatischer und viel tiefgreifender. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, zumindest jetzt ich, seitdem ich mich jetzt auch seit Jahren mit dem Thema beschäftige, der Teufel liegt im Detail und man kommt, je tiefer man reindenkt, auf immer mehr Themen, die teilweise viel dramatischer sind als die Themen, die man am Anfang andenkt, die relevant sind.
Ich auch einfach mal sagen, das ist jetzt auch ein Projekt oder beziehungsweise auch von der EZB geführt, wo sich die EZB ja tatsächlich viele Gedanken macht und schon viel drüber nachdenkt, wie können wir A, den Banken entgegenkommen, wie können wir eine Koexistenz schaffen und so weiter und so fort. Und deswegen, ich sehe da schon andere Herangehensweise an den digitalen Euro als an verschiedenen anderen Regulierungen in der Vergangenheit.
Ja.
Dass jetzt bewusst nicht nur der Vorteil für den Endkunden gesehen wird, sondern auch bewusst geschaut wird, okay, wie können wir das auch so integrieren, dass wir eben nicht dem Privaten das ganze Geschäft wegnehmen, sondern dass wir halt wirklich eine Koexistenz schaffen.
Ja.
Und für alle Seiten auch Mehrwerte. Und das ist halt das Wichtige.
Ja, ja, und vor allem, das ist kein Projekt, was irgendwo im Geheimen passiert und dann irgendwann mal heißt es, hier ist es jetzt und hier ist die Spezifikation, das Umsetzen. Sondern das finde ich sehr attraktiv, den Weg, den die EZB da gewählt hat. Von Tag 1 gibt es die Präsentation, gibt es die Zwischendokumentation. Also es ist nicht so, dass man das ja erstmal sich mit reinarbeiten muss und hoffen muss, dass dann irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo die EZB im Grunde alle Spezifikationen einem rüberwirft, sondern man hat jetzt schon sehr viele Möglichkeiten, die Gedanken, die Strukturen dahinter mitzunehmen und im Grunde sich seine eigene Strategie damit zu entwickeln.
Genau, also klar, ich verfolge natürlich den digitalen Euro, jetzt aber speziell auf Vorbereitung des Podcasts bin ich natürlich nochmal in die Recherche gegangen. Und habe tatsächlich gestern Abend nochmal durchgezählt, über 60 Dokumente nur aus den vergangenen Monaten zusammengetragen, von der EZB und von der Bundesbank. Und selbst in dem letzten abschließenden Fortschrittsbericht der Bundesbank waren jetzt nochmal sehr interessante Dokumente verlinkt, die man sich auch einfach mal anschauen sollte. Und genau, also von daher, auch diese Herangehensweise ist durchaus sehr zu loben, dass man hier das auch bewusst offen hält. Und es gibt immer noch sehr viele Kritiker am Markt. Also auch in meinen LinkedIn-Posts habe ich immer wieder gesehen, dass da einiges an Gegenwind kommt gegen den digitalen Euro. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wir müssen darüber diskutieren. Also ich sage mal, Dinge, die einfach von oben entschieden werden und das setzt du jetzt aber um, das ist immer schlecht und das erzeugt diesen Widerstand. Und deswegen, wie du sagst, also diese Offenheit, mit der die EZB und die Bundesbank da vorangeht. Und wenn du willst, dann kannst du auch genug darüber erfahren und genug nachlesen. Und das macht es halt auch sehr attraktiv, finde ich. Ja. Finde ich einfach einen fairen Umgang mit dem Markt.
Gut. Ich bin am Ende meiner Fragen. Du hast ja schon das Schlusswort und die Schlussresümee eigentlich zwischendrin schon gebracht. Also von daher vielen, vielen Dank für deine ganzen Informationen, für die ganzen Insights. Nochmal der Verweis auf deine Blogposts bei Adesso, wo man auch noch ein bisschen tiefer reinlesen kann als das, was wir jetzt hier besprochen haben. Und insofern vielen Dank für das ganze Knowledge Sharing, auch von der ganzen Benchmarks. Lass mal schauen, wie es weitergeht. Ist ein spannendes Projekt und wir werden uns mit dem Thema vermutlich noch die nächsten paar Jahre beschäftigen können und dürfen.
Definitiv.
Und müssen. Von daher wird es eine spannende Entwicklung geben und auch bin ich interessiert, wie es dann tatsächlich auch von dem einen oder anderen Haus umgesetzt wird, weil es ja da bestimmt sehr, sehr große Differenzierungsfaktoren gibt. Wie der eine das sieht, vielleicht sehr, sehr negativ, und der andere, der als Chance für sich erkennt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr gespannt, ob es einfach nur ein Ersatz für Bargeld oder eine Fortführung von Bargeld sein wird oder ob der Markt halt wirklich die Chancen aussieht. Und ich meine, wir haben so viele Themen vor der Brust, auch wenn man in Richtung AI denkt, Agentic Payments und solche Themen, auch dafür ist der digitale Euro dann durchaus geeignet. Und von daher freue ich mich auch einfach drauf auf die nächsten Jahre. Es bleibt auf jeden Fall spannend und es tut sich, und das Schöne ist, es tut sich immer wieder was am Payment-Markt. Und ich bin, wie gesagt, nun 20 Jahre dabei. Ich sag mal, vor 10 Jahren war es immer noch ein Thema, wo du lange nichts vom Payment gehört hast, außer es hat mal was nicht funktioniert, ja. Dann war es direkt beim Vorstand.
Ja.
Und die letzten 10, 12, 13 Jahre ist es wirklich endlich ein Thema, was auch wirklich Spaß macht und wo du halt auch immer Innovationen wieder findest. Und von daher, ja. Mir macht es Spaß, dabei zu sein. Ich habe eine gewisse Leidenschaft für Payments und von daher schauen wir mal, was uns die Zukunft bringt.
Absolut. Vielen Dank für die ganzen Insights, dass du in den Podcast gekommen bist. Vielen Dank dafür nochmal. Und lass uns in Kontakt bleiben und können vielleicht mal so eineinhalb Jahre so nochmal ein Follow-up machen und gucken, okay, jetzt sind die Projekte gestartet. Wie sind denn da jetzt die Erfahrungen aus erster Hand?
Ja, sehr gerne. Darauf freue ich mich.
Dann vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.